Deutschlandfunk. Der Tag.
Nach einem wochenlangen Streit hat der WDR jetzt entschieden, er wird die Journalistin Nemi El-Hassan nicht als Moderatorin beschäftigen. Vorausgegangen waren schwere Vorwürfe gegen die 28-Jährige, eine Journalistin mit palästinensischen Wurzeln. Sie selbst sagt, sie sei Ziel einer Kampagne gewesen. Wir analysieren diesen Fall heute mit meinem Kollegen Sebastian Engelbrecht. Außerdem schauen wir nach Äthiopien. Seit einem Jahr führt die Armee dort einen Krieg gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray, die TPLF. Es ist ein äußerst brutaler Krieg und ein Konflikt, in dem die TPLF-Rebellen gerade die Oberhand gewinnen. Sie haben inzwischen große Teile des Landes unter Kontrolle. Was heißt das alles für Äthiopien, aber auch für die Nachbarstaaten in Afrika? Das erklärt uns Antje Diekans. Alles an diesem Mittwoch, dem 3. November 2021. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Nemi El-Hassan ist 28 Jahre alt, eine Journalistin mit palästinensischen Wurzeln und sie sollte eigentlich beim WDR die Moderation der Wissenschaftssendung Quarks übernehmen. Aber dann kamen vor wenigen Wochen mehrere Artikel in der Bild-Zeitung, in denen wurde Nemi El-Hassan eine antisemitische Haltung vorgeworfen und es folgte eine wochenlange Kontroverse, die in vielen Medien aufgenommen wurde. Nach langem Hin und Her hat der WDR nun gestern entschieden, die Journalistin soll den Moderatorin-Job definitiv nicht bekommen. Ich habe über diesen Fall und seine unterschiedlichen Facetten mit meinem Kollegen Sebastian Engelbrecht gesprochen, der sich immer wieder mit Antisemitismusfragen in der öffentlichen Debatte beschäftigt. Und er hat mir erstmal noch einmal genau erklärt, welche Vorwürfe gegen Nemi El-Hassan im Raum stehen und im Raum standen.
Nemi El-Hassan hat 2014 am Al-Quds-Marsch teilgenommen in Berlin. Da wurden Fahnen der terroristischen Hisbollah geschwenkt. Da wurde skandiert, Israel vergasen. Da wurde Sieg Heil skandiert gegenüber pro-israelischen Gegendemonstranten. Inzwischen ist der Al-Quds-Marsch verboten worden als eine verfassungsfeindliche Veranstaltung. Nemi El-Hassan hat darüber hinaus die Blaue Moschee in Hamburg besucht, also das islamische Zentrum in Hamburg. Es ist direkt dem iranischen Regime unterstellt und so sieht es jedenfalls der Hamburger Verfassungsschutz. Die Vernichtung Israels gehört ja zum Staatsziel des Iran und insofern ist es schon problematisch, wenn sie auch dort aufkreuzt. Darüber hinaus hat sie wiederholt in einer, wie ich finde, ungeschickten und missverständlichen Weise den Begriff Dschihad verwendet. Es gibt ja sehr unterschiedliche Interpretationen dieses Begriffs. Die geläufigste ist heiliger Krieg. Nemi El-Hassan sagte, ihr Dschihad sei freundlich sein, arbeiten und geduldig sein. Also eine ganz positive Interpretation. Das ist zumindest ungeschickt, diesen Begriff im öffentlichen Kontext und in Programmen des WDR zu verwenden. Es ist auf jeden Fall eine Verharmlosung und eine Relativierung eines Begriffs, der doch in seiner Wirkungsgeschichte vielen militanten Islamisten dazu gedient hat, Gewalt, Mord und Terror zu rechtfertigen, vor allem gegen Juden und Christen. Also das Mindeste an dem letzteren Vorwurf ist, dass sie sich da nicht sehr geschickt verhalten hat.
Okay, Sebastian, du lässt da jetzt schon sehr deutlich durchschimmern, dass du diese Entscheidung des WDR für richtig hältst. Der WDR, der sagt, wir wollen mit Nemi El-Hassan keine weitere journalistische Zusammenarbeit mehr. Vor allen Dingen soll sie nicht das Wissenschaftsmagazin Quarks moderieren. Diese Entscheidung, diese offizielle Entscheidung vom WDR, die kam gestern am Dienstag. Wie begründet der Sender diese Entscheidung?
Ja, der WDR hat sich dagegen verwahrt. Er mache seine Moderatorenauswahl von einer Bild-Kampagne abhängig. Die Bild-Zeitung hatte ja als erste ausführlich und immer wieder berichtet über den Fall Nemi El-Hassan. Darüber hinaus hat der WDR gestern Abend mitgeteilt, das Vertrauen in eine zukünftige Zusammenarbeit mit ihr sei nicht mehr vorhanden. Und als entscheidenden Punkt nannte die WDR-Pressestelle, in sozialen Medien hätte El-Hassan Likes verteilt für anti-israelische und antisemitische Inhalte. Das war noch im Sommer 2021. Das Problematische sei aber, dass sie diese Likes jetzt entfernt habe und den WDR davon nicht informiert habe. Also da hat sie zum Beispiel geliked einen Beitrag, der den Ausbruch von Palästinensern aus einem israelischen Gefängnis gefeiert hat. Und das sind Islamisten gewesen, die eben als Terroristen aufgetreten sind gegen israelische Staatsbürger. Also kurzum, der WDR sagt, das Vertrauen ist nicht mehr vorhanden und deshalb wollen wir mit Nehmi El-Hassan nicht mehr zusammenarbeiten.
Wie geht die Journalistin selbst mit dieser ganzen Situation um?
Ja, sie hat, und das war auch Anlass für den WDR, gestern zu reagieren, hat gestern in der Berliner Zeitung einen Artikel geschrieben und da hat sie sich nochmal verteidigt. Sie hat sich ja auch vorher schon verteidigt, hat gesagt, der Besuch bei der Al-Quds-Demonstration 2014, das wäre ein Fehler gewesen, hat sich da von sich selbst distanziert, gewissermaßen von einer Jugendsünde von vor 7 Jahren. Und gestern in der Berliner Zeitung hat sie nochmal nachgelegt, rechte und rechtsextreme Foren betrieben eine Kampagne gegen sie. Da hat sie jetzt gar nicht die Bild-Zeitung genannt, sondern rechte Internetakteure. Zudem beruft sie sich auf Stimmen von Israelis, also des ehemaligen israelischen Botschafters Avi Primor und des israelischen Historikers Moshe Zimmermann, die sie ausdrücklich verteidigen. Die beiden haben gesagt, die Bild-Zeitung ziele darauf ab, eine Frau mit palästinensischem Hintergrund zu diskriminieren. Und darauf beruft sie sich also, auf diese israelischen, diese, ich will mal sagen, Linken, im weitesten Sinne linken Israelis, die sie jetzt verteidigen. Und dann hat sie auch noch etwas fußstampfend geschrieben in diesem sehr langen Artikel in der Berliner Zeitung. Ich bin und bleibe Palästinenserin, ob das der deutschen Öffentlichkeit nun genehm ist oder nicht. Und noch so ein ähnlicher Satz. Ich bin, wer ich bin und das beeinflusst die Art, wie ich die Welt sehe.
Soweit also dieser Fall. Jetzt hat der WDR, wie gesagt, entschieden, sie bekommt den Job tatsächlich nicht. Sebastian, wie gesagt, du lässt jetzt schon durchschimmern, du hältst diese Entscheidung für richtig. Sehe ich das korrekt? Du findest, das ist eine gute, sinnvolle Entscheidung des WDR.
Ja, also wenn ich das jetzt alles mal zusammenfasse, was ihr vorgeworfen wird, dann finde ich schon, ist da ein roter Faden an Tätigkeiten, an Worten, an Stellungnahmen, die ausgesprochen pro-palästinensisch sind, was auch in Ordnung ist, weil sie Palästinenserin ist, aber die sozusagen rote Linien überschritten hat. Also die Teilnahme an einer Al-Quds-Demonstration ist wirklich die Teilnahme an einer hetzerischen, üblen, Menschenleben von Juden und Israelis verneinenden Veranstaltung.
Sebastian, und ganz kurz, darf ich da kurz nachfragen? Heißt das, jeder, der im Jahr 2014 an dieser Demonstration in Berlin teilgenommen hat, möglicherweise als, so wie Nehmi El-Hassan, als sehr junger Mensch, für den ist für den Rest des Lebens ausgeschlossen, dass er beim WDR arbeiten darf?
Nein, also du hast natürlich völlig recht. Ich finde auch, solche Jugendsünden sollten einem verziehen werden und es soll möglich sein, wenn man sich davon distanziert, auch neu anzufangen. Das finde ich auch. Also es muss möglich sein, sozusagen zu vergeben. Und dennoch hat sie ja noch 2021 Likes verteilt für diese sehr anti-israelischen, israelfeindlichen Posts. Und das finde ich schon bemerkenswert. Sie hat einfach weitergemacht auf dieser Schiene. Sie hat diesen Begriff Dschihad verwendet, hat sich damit sozusagen auch allzu starke Angriffspunkte geliefert. Das ist einfach nicht geschickt. Der Begriff Dschihad ist ein hochproblematischer Begriff. Warum verwendet sie den? Das ist auch eine Form der Provokation. Und warum muss sie als Wissenschaftsjournalistin sich exponieren und sei es in den sozialen Medien mit der Unterstützung israelfeindlicher Akteure? Ich glaube nicht, dass das sehr geschickt ist. Ich sehe durchaus in dieser Israel-Kritik auch, wenn sie mehr ist als Kritik, nämlich wenn sie Verneinung der israelischen Existenz ist, wenn sie zum Boykott Israels aufruft, Antisemitismus. Und diesen Verdacht hat sie einfach nicht ganz ausräumen können. Und das ist ein guter Grund, warum man sagt, hier gibt es sozusagen eine Kette von Problemen in der Haltung gegenüber Israel, die in der deutschen Öffentlichkeit, in einem öffentlich-rechtlichen Sender nicht tragbar sind. Deshalb halte ich die Entscheidung des WDR für legitim.
Du bringst da jetzt wieder diesen auch die mehrere Elemente, die wir in dieser Diskussion, in solchen Diskussionen immer wieder hören. Du hast genannt diese Haltung, die zum Boykott von Israel aufruft. Außerdem natürlich immer dieses Wort Israel-Kritik. Möglicherweise auch sehr extreme Kritik am Staat Israel. Aber die Frage, die ich und ich glaube, die sich sehr viele Menschen dabei immer wieder stellen, ist das wirklich gleich Antisemitismus?
Es gibt ja eben diese Definition, die vom Bundestag vor gut zwei Jahren übernommen worden ist, der internationalen Holocaust Remembrance Alliance, die eben Israel feindliche Äußerungen dezidiert auch als Antisemitismus bezeichnet. Das ist ein Erkenntnisfortschritt, der von 80% der Bundestagsabgeordneten vor zwei, drei Jahren nachvollzogen worden ist. Ich halte das für absolut richtungweisend und legitim und für richtig, wenn man sich daran, zumal in einem öffentlich-rechtlichen Kontext, jetzt auch orientiert, dass Antisemitismus und Feindschaft gegenüber Israel, dass es da fließende Übergänge gibt. Und es ist ganz wichtig, dass wir auch in unserem Sender, aber auch beim WDR uns darüber klar werden, dass es gefährlich ist, wenn wir hier keine klaren Schranken und Grenzen einziehen. Und der Grund ist natürlich vor allem für uns als Deutsche, dass wir mit unserer Geschichte in ganz besonderer Weise an dieser Stelle vorsichtig sein müssen. Und ich glaube, das ist auch das Problem von Nemi El-Hassan. Sie hat diesen palästinensischen Hintergrund, aber sie muss wissen, und das weiß sie auch, dass sie in der deutschen Öffentlichkeit einfach nicht so sprechen kann wie in einem palästinensischen Kontext. Und das gehört zur journalistischen Professionalität, zu wissen, in welchem Kontext spreche ich. Und der Deutsche ist ein ganz besonderer.
Sebastian, jetzt haben wir über einen ganz gezielten Vorwurf von Nemi El-Hassan noch gar nicht gesprochen. Das würde ich allerdings auch gerne noch machen. Sie hat nämlich in diesem Artikel in der Berliner Zeitung auch geschrieben, und sie war nicht die Erste, die das schreibt, sondern es hat diesen Vorwurf in den letzten Wochen immer wieder gegeben, dass sie das Opfer ist einer groß angelegten Kampagne, einer Kampagne nicht nur der Bild-Zeitung, sondern auch einer Kampagne von rechten Internetforen, die sich diese Person, Nemi El-Hassan, schon seit längerem ausgesucht haben, wo Fotos gesammelt wurden, wo Internetposts gesammelt wurden, um die dann im entscheidenden Moment zu veröffentlichen. Was ist da deiner Meinung nach dran an diesem Vorwurf?
Also ich kann mich jetzt hier nur äußern zu dem Vorwurf, es handele sich um eine Kampagne der Bild-Zeitung, weil ich jetzt nicht den Überblick habe darüber, was in welchen rechten oder rechtsextremistischen Foren gegen sie gesagt worden ist. Aber da hat sie natürlich einen Punkt, dass die Bild-Zeitung so etwas macht, was nach außen wie Kampagnenjournalismus aussieht. Das ist nicht ganz falsch. Das ist ein Journalismus, den ich auch ablehne, dass nicht informiert wird, sondern Informationen im Duktus des Skandals und im Duktus der kommentierenden Kritik präsentiert werden. Das finde ich hochproblematisch. Zugleich möchte ich sagen, dass die Bild-Zeitung sich ausnahmsweise sehr verdient macht an diesem Punkt Antisemitismus, indem sie diese Empfindlichkeit gegenüber antisemitischen Vorgängen in dieser Gesellschaft besonders stark akzentuiert und einfach viel mehr als andere Medien darauf achtet, wo Antisemitismus anfängt. Und das ist trotz der journalistischen Probleme, die ich damit habe mit dieser Form von Journalismus, ein Verdienst der Bild-Zeitung, dass sie das tut. Sie zieht damit, und der ganze Springer Verlag zieht damit die Konsequenz letztlich aus der antisemitischen Vorgeschichte Deutschlands und aus dem Holocaust. Und das ist eben die Besonderheit der deutschen Öffentlichkeit, die wir auch nicht so schnell beenden werden können. Und das ist etwas, was eine palästinensische Einwandererin oder Tochter palästinensischer Einwanderer verstehen muss, dass hier andere Kriterien in dieser Öffentlichkeit herrschen und besondere Vorsicht geboten ist. Und die Bild-Zeitung macht sich darum verdient. Das sollten wir nicht vergessen, dass das ein Versuch ist, eine ja, über 2000 Jahre gebrandmarkte und diskriminierte Minderheit zu schützen.
Sebastian, vielen Dank. Ich bin mir sicher, dass das viele Menschen, die uns jetzt zuhören, etwas anders sehen. Aber wir müssen hier an der Stelle einen Punkt machen. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns diesen Fall und auch deine Sicht auf diesen Fall zu schildern. Und ich bin mir sicher, dieses Thema Antisemitismus, das bleibt uns ja leider auch hier im Podcast erhalten. Danke dir, dass du dich immer wieder darum kümmerst. Sebastian Engelbrecht, ja, in Berlin.
Gern.
Und wir schauen außerdem heute nach Äthiopien. Vor genau einem Jahr ist dort ein Konflikt eskaliert, der noch immer anhält und der das gesamte Land ins Chaos stürzt. Vor einem Jahr, Anfang November 2020, da ist die äthiopische Armee erstmals in die Region Tigray im Norden des Landes eingerückt, um die Volksbefreiungsfront von Tigray, die TPLF, niederzuschlagen. Das ist nicht gelungen, im Gegenteil, der Konflikt hat inzwischen weite Teile des Landes erfasst. Ich habe mich darüber heute Mittag gegen 14 Uhr mit unserer Korrespondentin für Ostafrika, mit Antje Diekans, unterhalten. Und der Zeitbezug ist deshalb wichtig, weil sich die Lage in Äthiopien gerade permanent ändern könnte.
Ja, also eigentlich dachte man ja, es ist so ein bisschen David gegen Goliath. Abiy Ahmed mit der äthiopischen Armee gegen die Volksbefreiungsfront aus Tigray, eben aus dieser Region im Norden des Landes. Ein Konflikt, der vor ziemlich genau einem Jahr begann und von dem Abiy Ahmed auch sagte, na, das wird eine schnelle Militäraktion und dann ist das Ganze gegessen. Jetzt sind wir eben ein Jahr später und ja, es sieht ganz so aus, als wenn Abis Armee mit dem Rücken zur Wand steht und die TPLF sich im Moment auf dem Weg in die Hauptstadt Addis Abeba befindet. Gestern hat die äthiopische Regierung den Ausnahmezustand ausgerufen, der sie jetzt natürlich noch mal zu besonderem Durchgreifen auch berechtigt. Also vieles davon hat sie eigentlich sowieso schon gemacht, wie zum Beispiel Straßen kontrolliert, Medien kontrolliert und so weiter. Aber was jetzt auch noch mal ganz entscheidend ist, dass jetzt alle über 18-Jährigen an die Waffe gerufen werden könnten. Also noch mal eine letzte Mobilmacht, kann man sagen. Und was man jetzt auch ganz stark aus Addis Abeba hört, ist, dass da tatsächlich Menschen aus Tigray, die dort in der Hauptstadt leben, im Moment aus den Häusern geholt werden und angeblich in Lager gebracht werden. Das ist allerdings auch wieder eine von diesen Meldungen, muss ich sagen, die höre ich jetzt von vielen Seiten, aber ich kann sie nicht endgültig verifizieren, wie so vieles in diesem Konflikt immer, wo auch man so oft von den Informationen abgeschnitten ist. Aber ja, es scheint auch nicht unwahrscheinlich, weil man natürlich von Abis Sicht aus jetzt denkt, naja, das sind Leute, die potenziell die TPLF unterstützen, wenn sie hier in die Stadt kommt und ja, die man da möglicherweise vorher schon unschädlich machen will.
Antje, du hast ja jetzt gesagt, ursprünglich war das so ein Bild David gegen Goliath. Was hat denn dazu geführt, dass sich das Blatt in diesem Krieg so sehr gewendet hat? Was macht diese TPLF so stark?
Ja, David gegen Goliath hat, um das dann nochmal aufzugreifen, vielleicht von Anfang an auch nicht ganz wirklich gestimmt, denn die TPLF, das war mal die starke Macht in Äthiopien. Also das ist halt eine Partei auch gewesen, die in Äthiopien die politischen Geschicke bestimmt hat über Jahrzehnte und die auch das Militär dominiert hat. Und das ist jetzt eben ganz wichtig, also dass es dann doch nicht so eine Rebellengruppe mit ein paar Schusswaffen ist, sondern das sind eben die früheren Generäle der äthiopischen Armee, die auch Panzer haben, die Granaten haben. Es könnte auch sein, dass sie inzwischen wieder Teile der Armee auch kontrollieren, also nicht nur ihre eigenen Truppen aus dem Lande. Also die einfach auch dieses militärische Know-how haben und ja, die einfach deswegen sehr, sehr lange den militärischen Angriffen der äthiopischen Armee auch etwas entgegensetzen konnten. Also das ist wirklich das frühere Powerhouse, das da jetzt in Tigray sitzt.
Dann könnte man eigentlich sagen, in diesem Konflikt stehen sich sozusagen zwei Armeen gegenüber?
Ja, könnte man schon auf jeden Fall so sagen. Also sowohl was das Know-how angeht, als auch was die Ausrüstung angeht. Gut, Abi hat dann immer noch die Luftwaffe. Die hat er in den vergangenen Tagen ja wohl auch dann nochmal massiv eingesetzt in Tigray. Jetzt fragt man sich allerdings auch so ein bisschen, wenn die TPLF jetzt tatsächlich Richtung Addis rollt, da hört man jetzt nichts, dass das irgendwie im Moment beschossen würde. Könnte vielleicht auch ein Indiz sein, dass Abi da gar nicht mehr so unbedingt den Durchgriff auf die Armee hat. Aber da sind wir dann schon wieder im Bereich der Spekulationen, weil auch das kann man jetzt mit keiner richtigen Quelle verifizieren.
Gut, dann lass uns noch kurz auf die TPLF blicken. Diese Armee, die dann, wie du sagst, unbestätigten Berichten zufolge eben auf die Hauptstadt zusteuert.
Was, ja, dass sie da ist, das ist schon klar. Die ist auf der Strecke, das weiß man. Wie schnell sie da ist, das ist okay. Die große Frage. Ja.
Was ist denn das Ziel dieser Volksbefreiungsfront von Tigray? Was will die? Was wollen die Männer und Frauen, die dort kämpfen?
Ja, jetzt wollen sie ganz eindeutig erstmal die Regierung stürzen, Abiy Ahmed aus dem Amt vertreiben. Das war am Anfang vielleicht nicht unbedingt so. Also um dann nochmal ein bisschen zurückzugucken, bevor das Ganze dann vor einem Jahr so eskaliert ist, gab es so einen schwelenden Machtkampf zwischen der TPLF und Abiy Ahmed, nachdem er ins Amt gekommen war. Die TPLF ist mehr und mehr entmachtet worden, musste sich eben auch nach Tigray zurückziehen aus der Hauptstadt. Ja, und nachdem sich das dann alles so politisch aufgeschaukelt hatte, kam es dann eben auch schon zu ersten militärischen Hakeleien. Die TPLF soll dann Stellungen der äthiopischen Armee angegriffen haben und dann hat Abiy eben am 4. November 2020 zurückgeschlagen, seine Truppen nach Tigray geschickt. Also die TPLF wollte ursprünglich mal auch wieder an die Töpfe der Macht, also wollte wieder auf die alten Posten kommen, wollte sich das nicht gefallen lassen, dass sie jetzt so ins Abseits gedrängt wurde. Was sie jetzt inzwischen will, ob sie jetzt vielleicht auch tatsächlich will, dass Tigray sich abspaltet, das ist eben das, was jetzt viele Analysten sagen, dass im Moment die große Gefahr droht, dass ganz Äthiopien über diesen Konflikt jetzt zerfallen könnte, weil eben nicht nur aus Tigray Stimmen kommen, die einen eigenen Staat für sich wollen. Auch die Oromo, die größte Volksgruppe, könnten sagen, warum machen wir uns nicht eigentlich eigenständig, und andere Volksgruppen auch. Also das ist im Moment tatsächlich so ein Pulverfass, das ganz Äthiopien als Staat zum Explodieren bringen könnte.
Dann lass uns doch mal gucken auf diesen ganzen Staat Äthiopien. Kannst du uns das kurz beschreiben? Was ist das für ein Land? Was hält dieses Land zusammen? Ist es eine stabile Gesellschaft?
Ja, das hat sich tatsächlich jetzt ja auch in den letzten Monaten sehr geändert. Davor war Äthiopien ja auch schon so ein bisschen ein Vorzeigekandidat, also auch schon bevor Abiy Ahmed, der dann den Friedensnobelpreis bekam, ins Amt kam. Einfach weil die eine sehr gute wirtschaftliche Entwicklung hatten. Die waren sogar mal das Land mit dem weltweit höchsten Wirtschaftswachstum vor einigen Jahren. Es ist das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung auf dem Kontinent, also auch einfach schon personenmäßig eine starke Macht. Und dann ist ja auch immer noch mal die Afrikanische Union da mit ihrem Hauptsitz. Also in Addis Abeba sitzt eben diese Organisation, die ja auch ein bisschen die Geschicke des ganzen Kontinents lenken soll. Also Äthiopien ist schon ein sehr, sehr wichtiges Land für den gesamten Kontinent und war davor auch eben etwas, worauf sich dann die westlichen Länder immer so ein bisschen gestützt haben. Also es gibt ja viele Partnerschaften mit Äthiopien. Es wurde versucht, den Handel da zu fördern und so weiter. Und das ist jetzt eben auch etwas, was im Moment auch so ganz in Asche liegt. Immer mehr.
Du hast jetzt schon den Friedensnobelpreis für Abiy Ahmed erwähnt. Der wurde ihm, wann war das, 2019 verliehen?
Genau.
Ist das korrekt?
Ja.
Hat sich die Welt komplett in ihm getäuscht?
Ja, um dann nochmal auf diese Zeitspanne zu gucken. Also tatsächlich 2019, das war ja ziemlich genau auch vor 2 Jahren, hat er den Friedensnobelpreis bekommen. Dann ein Jahr später schickt er seine Truppen eben nach Tigray. Und jetzt wiederum ein Jahr später sieht es so aus, als wenn er bald gestürzt werden könnte. Also wirklich Turboabsturz eines großen Hoffnungsträgers, kann man sagen. Und ich weiß nicht, wie oft ich selbst auch schon über diese Frage nachgedacht habe, weil, also ich muss gestehen, als ich die ersten Beiträge über Abiy Ahmed geschrieben habe, Das war, als er, noch bevor er den Friedensnobelpreis bekam, hat er den Hessischen Friedenspreis schon gekriegt, 2019. Und es war das erste Mal, dass ich dann so ein bisschen genauer hingeguckt habe, was ist das jetzt eigentlich für ein Mann? Und dann hatte man ja auch gleich so unheimlich viele tolle Sachen, die denen umrankten. Schon als Kind wurde er Abiyo gerufen, revolutionär. Und dann eben auch diese ganz besondere Familiengeschichte, dass eben sein Vater Muslim ist und der größten Volksgruppe angehört, den Oromo, die Mutter Amharin und orthodoxe Christin. Also es schien so zu sein, als wenn das jetzt wirklich ein Mann ist, schon von seinem Hintergrund, der Äthiopien tatsächlich einen könnte, weil da gab es ja vorher auch schon immer so ein bisschen, einfach Uneinigkeit zwischen den Volksgruppen. Und dann war da aber auch immer schon so dieses kleine Fragezeichen, weil man hat dann gesagt, der hat seine Karriere im Militär gestartet, der war im Geheimdienst, der hat mal einen Dienst organisiert, um das Internet zu kontrollieren, das war so ein richtiger Parteisoldat. Habe ich dann damals auch immer gesagt, der hat sich dann halt jetzt gedreht. Also seit er jetzt im Amt ist, da will der wirklich Äthiopien voranbringen. Jetzt fragt man sich natürlich, war das dann einfach nur kurz mal eine wirklich verzerrte Wahrnehmung von Abiy Ahmed, wie man ja auch immer wieder diese Hoffnungsträger sucht. Und er hat eigentlich nur konsequent das fortgesetzt, was er davor schon getan hat, in der Partei dann zumindest. Also er hat halt einfach dann ja auch ziemlich schnell wieder begonnen, Leute zu bespitzeln. Sie wurden wieder ins Gefängnis gesteckt und so weiter. Also aber ein Fragezeichen bleibt letztendlich immer noch im Kopf. Was treibt ihn auch jetzt dazu, diesen Konflikt immer weiter auch zu befeuern? Mhm. Es ist schwierig.
Antje, ich danke dir vielmals, dass du uns das alles so gründlich erklärt hast. Dankeschön.
Ja, gerne.
Die Lage in Äthiopien und der Fall Nehmi El-Hassan, das waren unsere beiden Themen heute hier in unserem Podcast Der Tag. Und ich bin mir sicher, dass es zu beiden Themen heute eine Menge Kommentare gibt. Feedback übermitteln geht bei uns aber zum Glück ganz einfach. Einfach eine E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Lesen wir immer gern. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.